Auch von mir einen schönen guten Morgen. Die Predigtreihe Vertrauensvoll verwalten, Haushalterschaft aus biblischem Sinne setzt sich heute nochmal fort. Und ich möchte nochmal wiederholen. Das ist für mich einfach wichtig. Das habe ich in meiner ersten Predigt schon einmal gegeben, die Definition für Haushalterschaft. Und ich denke, dass es nicht so falsch ist, sich das immer mal wieder auch vor Augen zu führen, immer wieder zu bedenken, immer wieder sich in Erinnerung zu rufen. Haushalterschaft ist die ganzheitliche Nachfolge einer jeden Berufung zur Erfüllung von Gottes Auftrag in der Welt. Sehr kurz zusammengefasst. Also, ich folge nach mit allem, was ich bin, was mich ausmacht. Ich habe eine Berufung, die ich von Gott mir auch erfrage, der ich nachfolge, sie zur Erfüllung bringe, dass Gottes Auftrag in der Welt geschieht. Dann hatte ich gesagt, Haushalterschaft erfordert Hingabe, in inniger Beziehung mit dem Herrn zu leben und sein Wesen und seinen Willen zu erkennen. Und es erfordert, dass wir ihm nachfolgen, so zu leben, dass es Gott Ehre macht, Gottes Willen zu tun. Ich möchte aber auch noch mal wiederholen, was am letzten Sonntag Thomas in seiner Predigt zusammenfassend gesagt hat, was ist ein guter Haushalter? Er hat 6 Punkte genannt. Ein Punkt war, er gibt Gott alle Ehre. Er stellt sich demütig unter das, was Gott will und sagt. Er stellt sich zu seiner eigenen Schwachheit, um Gottes Kraft in ihm zur Entfaltung kommen zu lassen. Er orientiert sich nicht am menschlichen Potenzial, sondern an Gottes Vorgaben, an Gottes Gaben. Er tut nicht mehr als das, was Gott sagt, was Gott aufträgt. Er setzt vertrauensvoll in die Tat um, was Gott ihm gesagt hat, auch wenn die Herausforderungen aus der eigenen Sicht übergroß erscheinen und die Mittel zur Bewältigung zu gering oder zu ungeeignet erscheinen. Es war mir noch einmal wichtig, dass wir das noch mal uns vor Augen halten, wenn wir gerade über dieses Thema Haushalterschaft, dass wir das noch einmal ganz komprimiert uns einmal angucken. Ich möchte heute über eine Stelle aus Lukas 21, die Verse 1 bis 4, betrachten. Zum Mitlesen, wer möchte. Hier ist von Jesus die Rede, blickte aber auf und sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen. Er sah aber auch eine arme Witwe 2 Schärflein dort einlegen. Und er sprach, in Wahrheit sage ich euch, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle. Denn alle diese haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben. Diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt. Wie war die Situation, in der Jesus sich mit seinen Jüngern dort gerade befand? Jesus war mit seinen Jüngern im Tempel und lehrte dort das Volk. Sie befanden sich im Vorhof in der Nähe des Altars und des Eingangs zum Heiligtum. An diesem Eingang stand dieser Schatzkasten, von dem hier die Rede ist. Während Jesus lehrte, kamen verschiedene Gruppen hinzu und stellten Jesus Fragen, um durch seine Antworten irgendetwas gegen ihn in die Hand zu bekommen und offiziell gegen ihn vorgehen zu können. Da waren zum einen die Hohenpriester, Schriftgelehrten und Ältesten, die dort in den vorherigen Versen genannt werden, die fragten nach Jesu Vollmacht. Mit welcher Vollmacht redest du? Dann gab es die Herodianer und die fragten danach, wie man die Steuern zahlen muss. Ganz interessant, wenn man gerade an einem Schatzkasten steht, wo die Tempelsteuer eingelegt wird. Und schließlich die Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung glauben und ihn zu diesem Thema fragten. Und als Jesus zu diesen ganzen Themen geantwortet hatte, wendete er sich an seine Jünger und mahnt sie zur Vorsicht vor den Schriftgelehrten. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben und erste sitzen in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern, die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Diese werden ein schweres Gewicht empfangen. Und dann sieht er auf und schaut zu dem Schatzkasten und sieht die Menschen, wie sie ihre Gaben einlegen, die Reichen und diese Witwe. Ich möchte jetzt erst einmal einen kleinen Exkurs machen. Was war denn dieser Schatzkasten und was war die Tempelsteuer? Der Schatzkasten wurde einmal eingerichtet, um eben eine Tempelsteuer zu erheben. Es waren Abgaben zur Ausbesserung des Tempels und das war als erstes durch eine Anordnung des König Joasch eingeführt worden. Später unter Nehemia, als das Volk zurück aus Babylon kam und die Stadtmauern wieder aufbaute, verpflichtete sich das Volk, das Gesetz Gottes neu zu befolgen und es findet eine neue Festsetzung auch der Höhe der Tempelsteuer statt. Zu Jesu Zeiten war die Höhe der Tempelsteuer jährlich eine Pro-Kopf-Abgabe für Erwachsene, und zwar 2 Drachmen. Das ist eine griechische Silbermünze, eine Drachme, und der Wert waren 2 Tageslöhne. Das war festgesetzt, dass jeder dieses abgeben sollte, um den Tempel aufrechtzuerhalten. Wenn man jetzt die andere Münze sich anguckt, die die Witwe einlegt, das war eine kleine Kupfermünze. Das war die Münze, die damals im Umlauf war mit dem geringsten Wert. Lepton genannt. Ich habe mal so ein bisschen rumgerechnet. Ihr wisst ja, ich bin sehr zahlenaffin. Habe immer viel mit Zahlen zu tun. Und dann habe ich mal so, was so angegeben ist, welchen Wert hatte was in Beziehung gesetzt. Und 2 Drachmen hatten den Wert von 256 Lepta. Und diese 2 Lepta, diese 2 Kupfermünzen, die diese Witwe eingeworfen hat, waren nicht mal 1% dessen, was die jährliche Tempelsteuer betrug. Jetzt ist die Frage, warum hebt Jesus das eigentlich so hervor? Warum steht diese geringe Begebenheit überhaupt in der Bibel? Was ist schon eine Witwe und diese paar Münzen mit so geringem Wert? Und was macht diese Gabe der Witwe so besonders in Jesu Augen? Nicht die Höhe des Betrags erregt diese Aufmerksamkeit, sondern mit welcher Motivation sie es gegeben hat. Im Gegensatz zum Handeln der Witwe schaut Jesus das Handeln der Reichen an. Wie handeln sie? die legen auch etwas in den Schatzkasten. Ich denke, dass sie ihre Tempelsteuer in voller Höhe dort eingelegt haben. Also die Reichen taten nichts Falsches. Und das ist auch nicht, dass Jesus das tadelt. Hier findet kein Tadel statt. Die Reichen tun nichts Falsches. Sie geben ihre Tempelsteuer. Sondern es geht einfach darum, einfach mal zu sehen, was macht das Handeln so unterschiedlich, der Reichen und der Witwe. Die Reichen handeln richtig, sie erfüllen das Gesetz, was Gesetz ist, nämlich die Tempelsteuer. Jesus hebt das Handeln der Witwe so hervor, weil die Witwe eine andere Motivation hat als die Reichen. Er sagt ja selber, die Reichen haben aus ihrem Überfluss gegeben. Und die Witwe gibt alles. Ich kann mir vorstellen, dass die Witwe gerne auch die volle Tempelsteuer gezahlt hätte. Ich finde es interessant, dass sie auch zwei Münzen einwirft. Genauso wie 2 Drachmen Tempelsteuerpflicht pro Kopf waren, sie wirft 2 Kupfermünzen ein. Finde ich interessant. Sie versucht im Grunde ein bisschen dieses Gesetz zu erfüllen, obwohl sie es nicht kann. Sie kann nicht geben, was das Gesetz vorschreibt. So viel hat sie nicht. Aber sie gibt mehr, weil sie eben alles gibt. Das ist der Unterschied ihres Handelns. Sie gibt alles, ihr gesamtes Leben damit, Gott in die Hand. Sie gibt nicht einfach nur Geld weg. Sie gibt ihr ganzes Leben Gott in die Hand. Denn wenn da steht, sie gibt ihren ganzen Lebensunterhalt, das heißt, morgen hat sie nichts mehr. Sie hat nichts mehr in der Tasche. Sie hat keine Rücklagen. Eigentlich weiß sie nicht, was sie morgen essen soll. Aber sie vertraut darauf, dass Gott für sie sorgen wird. Erinnern wir uns nicht auch an die Bibelstelle? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles dies hinzugetan werden. Da geht es um Essen, Trinken und Kleidung, dass Gott dafür sorgen wird. Und deswegen ist das, was das Handeln der Witwe in Jesu Augen so wertvoll macht, die Motivation, alles hinzugeben, sich Gott anzuvertrauen, zu vertrauen, dass er der Versorger ist, denn das hat er uns ja an vielen Stellen verheißen. Und ich glaube, die Witwe hat das voll und ganz verstanden und hat ihr Vertrauen deswegen voll und ganz auch auf Gott gesetzt. Es steht nichts in der Bibel da drin, wie es am nächsten Tag mit der Witwe weiterging. Aber ich weiß aus vielen eigenen Erlebnissen und auch Berichten von anderen, dass Gottes Versorgung nie zu spät kommt. Und so gehe ich davon aus, dass die Witwe nicht unversorgt geblieben ist. Eine schöne Geschichte, könnte man denken. Was geht uns das an? Ich denke, dass wir an dieser Begebenheit lernen können, wie ist unsere Motivation, wie gehen wir mit unseren Finanzen um. Für den Einzelnen bedeutet das, dass er erkennen sollte und dann auch tun, was seine persönliche Berufung ist und was Gott möchte, wie man mit dem ihm Anvertrauten umgeht. Das gilt für jeden Einzelnen, aber es gilt auch für Gemeinden. Gott hat alles geschaffen und in unsere Obhut gegeben. Alles, was wir haben, kommt von ihm. Er ist der Versorger. Es ist sein Eigentum und wir sind seine Verwalter. Ich kann natürlich sagen, wieso? Das Geld habe ich mir doch selbst verdient. Das gehört mir. Aber wer gibt uns die Möglichkeit, Geld zu verdienen? Letztlich ist es Gott, der uns versorgt. In allem. Und es stellt sich jetzt die Frage, was ist Gottes Wille für meine Lebensressourcen? Und da muss jeder Einzelne mit Gott ins Gespräch kommen. Ich kann dir nicht sagen, du musst das machen oder du musst so und so viel geben. So funktioniert das nicht. Sondern es geht darum, Gott ins Leben immer mit einzubeziehen in alle Bereiche. Und zum Beispiel auch meine Finanzplanung mit Gott zu besprechen. Als Gemeinde tun wir das. Wir versuchen das umzusetzen. Wir fragen, wenn wir den Haushaltsplan aufstellen, Gott, was ist im nächsten Jahr in meinem Bereich dran? Was möchtest du, dass wir da tun? Und dann, was löst das für Finanzbedarf aus? Und so seine Pläne zu machen für den Haushalt dieser Gemeinde. Nicht einfach nur selbst zu überlegen, ach, das könnte so und so, sondern wirklich Gott zu fragen. Und daraus, aus diesen verschiedenen Rückmeldungen, die ich dann bekomme, einen Haushaltsplan für diese Gemeinde aufzustellen und darauf zu vertrauen, dass die Ausgaben, die wir vor uns haben, auch durch Einnahmen gedeckt werden können. Gott zu vertrauen, dass er uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Also beziehe ich Gott in meine Finanzplanung mit ein? Frage ich ihn, wofür ich das Geld, was ich zur Verfügung habe, einsetzen soll? Wenn man das Eigentum eines anderen zur Verwaltung anvertraut bekommt, und nichts anderes ist das, dass Gott uns Dinge gibt, uns anvertraut und möchte, dass wir sie in seinem Sinne verwalten, dann bin ich auch an seine Spielregeln gebunden. Der Eigentümer hat klare Vorstellungen davon, was mit seinem Eigentum geschehen soll. Vielfach erlebe ich, dass wir diesen Bereich Finanzen in unserer Beziehung mit Gott aussparen, weil wir das offensichtlich nicht erkannt haben. Über Geld spricht man nicht, es so langläufig zu hören. Das habe ich mir erarbeitet, das habe ich mir verdient, das habe ich geerbt, gehört mir. Aber gehört Gott nicht alles? Darauf möchte ich noch mal. Gehört Gott nicht alles? Ja. In der Bibel finden wir viele, viele Stellen, aus denen wir Prinzipien für unseren Umgang mit den Finanzen, mit Geld ableiten können. Es ist gut, das zu erforschen und auch zu kennen und anzuwenden, weil wir darin auch Gottes Willen finden können, wie er Umgang mit Geld sieht. Aber Vorsicht! Schnell können wir auch dahin kommen, dass wir uns daraus wieder neue Gesetze ableiten. Aber darum geht es Gott nicht. Gott möchte nicht, dass wir uns neue Gesetze aufstellen. Er möchte nicht, dass wir so das Richtige tun wollen, wie die Reichen, die diesem Gesetz der Tempelsteuer gehorcht haben. Sondern er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und in jedem Bereich unseres Lebens eine Beziehung mit ihm leben. Wenn wir Jünger Jesu sein wollen, also in seiner Nachfolge stehen, dann sollte es uns doch auch ein Anliegen sein, Gott völlig hingegeben zu leben, und zwar in jedem Bereich unseres Lebens. Also, kommen wir mit Gott ins Gespräch, auch im finanziellen Bereich. Gott sieht doch sowieso ins Herz. Jesus, der da am Schatzkasten stand, der hat in das Herz gesehen, der Reichen und der Witwe. Er hat die Reichen nicht getadelt, weil sie nichts Falsches gemacht haben. Aber er hat die Witwe sozusagen gelobt, weil er ihre Herzenseinstellung gesehen hat. Und die war voller Hingabe an Gott. Bei ihr war Gott an erster Stelle. Das erste Gebot war auch an erster Stelle bei ihr im Leben zu finden. Also kommen wir auch mit Gott ins Gespräch und lassen wir auch unser Herz, wo es nötig ist, verändern. Ich kann euch nicht ins Herz schauen und das ist auch gut so, denn ich bin nicht Gott. Aber ich möchte euch ermutigen, kommt in eine Beziehung mit Gott hinein für alle Lebensbereiche. Wenn wir also Gott dann fragen, was soll ich denn nun ganz persönlich mit dem mir anvertrauten tun? Dann kann das sicherlich auch manchmal zu sehr großen Herausforderungen führen, vor die Gott uns dann stellt. Aber ich möchte euch ermutigen, darauf zu reagieren und das, was Gott euch sagt, auch zu tun und umzusetzen. Nicht nur im finanziellen Bereich, in jedem Bereich. Lasst uns zu guten Haushaltern Gottes werden. Amen.
Und der Gott dieser Welt, der seine Liebe in Christus offenbart hat und seinen Willen in dieser Welt durch den Geist Gottes sichtbar umsetzt. Er segne euch, erfülle euch mit all dem, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun. Segne euch mit seinem Frieden, dass ihr aus der Beziehung zu ihm, aus der Nähe und Erfahrung seiner Liebe stark werdet und ihm vertraut und nachfolgt. So segne euch der Herr für die kommende Woche. Amen.